Niklas Pérez.
Christian Evers.
Niklas Pérez.
Wie geht's dir?
Das kann ich dir in Worte fassen, Bruder. Mein ganzer Körper tut weh. Mein Rücken ist sehr stark beeinträchtigt. Ich kann mich kaum bewegen. Aber sonst geht's mir gut.
Was hast du denn gemacht?
Ich wurde genötigt von Niklas Pérez. Gestern ein verdammtes Bett aus dem 6. Stock. In einem unglaublich engen Flur ein Boxspringbett, was du nicht auseinanderbauen konntest, aus dem 6. Stock runterzutragen, was schon voll der Film gewesen ist, und dann noch in Lindenthal ins 3. Stockwerk hochzutragen. Bruder, warum fragst du mich so eine Frage, was ich gemacht habe?
Ja, ich war noch so ekelhaft, richtig ekelhaft, und hab dir nicht gesagt, dass es im 7. Stock ist. Ich hab nur geschrieben, so, yo, brauche Hilfe. Und er so, ja, okay, kein Problem. Und dann kommt er an und denkt sich so, ja, easy, 20 Minuten sind wir hier durch. Mm. Das war eine Stunde an dem ersten Ort, nochmal eine halbe Stunde am zweiten. Aber er hat dafür einen Burger bekommen am Ende.
Ja, big up to the Burger, Alter, wenigstens das.
Naja. Ja, was gibt es sonst so Neues? Worüber wollen wir halt quatschen? Was hast du dir überlegt?
Ich habe mir überlegt, lass uns doch irgendwie über ein Thema, was in den Bereich der Latin Music fällt, sprechen.
Ich hab da was.
Okay, erzähl.
Die Latin Billboard Music Week. Was hältst du davon?
Das ist eine sehr geile Idee. Ist jetzt genau eine Woche her?
Ziemlich genau, ja. Das war vom 20. bis zum 23., glaube ich. Also nicht ganz, aber ja.
Okay, cool. Dann fang mal an. Womit willst du überhaupt anfangen?
Oh. Ja, ich würde erstmal damit anfangen, darüber zu sprechen, dass ich es ein richtig cooles Ding fand, dass es auch jetzt erstmalig quasi für alle erreichbar war. Du brauchst halt keine Tickets und konntest das ganze Prozedere online reinziehen. Die haben dafür auch eine eigene Website entwickelt und dann über 3 Tage so richtig so ein Timetable gemacht, ne, wann welche Interviews laufen, wann wer auftritt und so. Das war cool gemacht, auch produktionstechnisch cool gemacht. Was mich halt voll geflasht hat, war so zu überlegen, okay, wie viel Aufwand muss dahinter stecken, weil jeder Einzelne, der da quasi beigewohnt hat, der musste halt ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen, um überhaupt daran teilnehmen zu können.
Okay. Also das klang gerade so, als ob es nur irgendwie digital zu sehen war. Aber du meinst, es gab auch schon Gäste. So.
Ja, also es gab auch Gäste, aber ich glaube, das waren auch überwiegend, wie auch so Preisverleihungen üblich, so eigentlich mehr diejenigen aus der Industrie. So, ne?
Ja,
also keine Ahnung, andere Künstler. Du hattest auch über 40 oder 50 Kategorien von Preisen, die halt verliehen worden sind. Da kommt halt auch schon einiges zusammen, ne?
Ja.
Hast du dir das angeguckt?
Ja, ich habe mir die Verleihungen oder einige Verleihungen halt im Nachhinein reingezogen. Quasi ab dem Freitagabend habe ich mir alles über die Billboards reingezogen. Einige Auftritte habe ich mir angeschaut. Und es war tatsächlich ein klein bisschen befremdlich natürlich, die Situation, dass du halt alle Leute mit Masken da hast, weil das in dem Fall, also in so einem Ausmaß hatte ich noch keine Show jetzt seit Corona-Ausbruch gesehen, wo man dann halt wirklich irgendwie eine Fernsehshow hatte, so, wo man sich was live reinzieht. So, das war relativ interessant. Aber der Aufwand, den du beschrieben hast, der betrieben wurde, zum Beispiel bei den Auftritten wurde ja sehr viel mit LED-Wänden gearbeitet. Es gab weniger Bühnenbau als wirklich viel mehr LED, viel mehr, was digital gemacht worden ist. So. Und ich glaube, das, was du meinst mit der Vorproduktion, da ist echt eine geile Arbeit geleistet worden, weil du einfach super viel halt Corona-konform machen musstest. So halt mit viel weniger Leuten, auch viel weniger Publikum.
Also ich fand's auch krass, wenn du überlegst, wenn ich es richtig gezählt habe oder es richtig nachgelesen und gezählt habe, dann waren es, glaube ich, sogar auf 5 verschiedene Bühnen, auf denen halt die Künstler performt haben, damit du die halt nicht auf einer Bühne hast, weißt du?
Mhm.
Das heißt, es gab zum Beispiel eine Präsentation oder eine Performance von Don Don, das heißt Anuel, Kendo Caponi und Daddy Yankee mit Cisco, quasi im offiziellen Remix dann, also der Originalkünstler von Thong Song.
Ja, das fand ich krass so, als ich mir den Auftritt im Nachhinein reingezogen hatte, sah es tatsächlich so aus, als ob das irgendwie im Vorfeld aufgenommen worden wäre, irgendwie vor irgendwelchen Greenscreens oder was für, also gerade weil Daddy Yankee hat komplett anders an einem anderen Ort performt als Unwell und ich glaube, Cisco hat nochmal mit seinen drei Tänzern gefühlt an einem anderen Ort performt. Also es sah wirklich so aus, als ob man gar nicht physisch in der Arena gewesen ist. So, als ob das wirklich komplett digital gewesen ist.
Ja, die hatten auch, also es war ja in Las Vegas, ich weiß gar nicht, wie die Halle da heißt, aber die hatten auch so 5 Bändchenfarben für die Artists und deren Gang halt. Also das heißt, du hattest Artist mit einem roten Bändchen, mit einem grünen Bändchen, mit einem gelben Bändchen, mit einem blauen Bändchen. Und die Leute halt aus einer Farbgruppe haben halt denselben Eingang benutzt.
Mhm.
Und so wurden die halt auch getrennt, ne? Sodass sich manche Lager gar nicht vermischen konnten.
Mhm.
Also schon, ich weiß nicht, wie krass diese oder wie strikt oder streng die Hygieneauflagen oder Gesundheitsämter in Las Vegas sind. Aber da hat man schon gesehen, also musst ja auch ein bisschen überlegen, okay, wenn du sowas schon durchziehst, wo ganz, ganz viele Künstler, klar, die meisten leben wahrscheinlich in Miami, aber die kommen ja aus aller Welt gefühlt, da eingeflogen, was ja sowieso schon fraglich ist, so vom gesellschaftlichen Standpunkt her. Und dann musst du natürlich auch dafür sorgen, dass das auch nach außen dann repräsentierbar ist, ne?
Ja, voll, voll. Bin ich voll bei dir. Aber sehr interessant zu sehen, dass es halt auf jeden Fall gemeistert wurde. Für mich kam das ein bisschen auch vor, mir kam es auch so ein bisschen so vor, wie wenn du natürlich das Ganze in einem kleineren Kreis, beispielsweise du hast eine Hochzeit mit 150 Gästen, du bist der Hochzeitsplaner und du musst gucken, wen du mit wem zusammen, also quasi in Kooperation wahrscheinlich mit Bräutigam, wen setzt du mit wem zusammen, welche Tische kannst du zusammensetzen, so wo wird es nicht passen, aber da halt vor dem Hintergrund dann, dass es so aus Sympathiegründen möglicherweise irgendwelche Probleme geben könnte und ja, bei den Billboards halt eher so aus Hygienekonzeptgründen. Also ich glaube, das ist halt ein organisatorischer, krasser Aufwand. So.
Ich glaube, ich hätte es interessant gefunden, da irgendwie zu sehen, wie die das machen, aber ich glaube, den Stress hätte ich mir auch nicht antun wollen. So. Also weil wenn das alles gut läuft, dann weißt du, dann applaudieren die alle, aber wenn irgendwas scheiße läuft, dann bist du halt richtig dran, so.
Ja, das ist richtig. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen mehr auf den Inhalt eingehen. Welche Show fandest du denn am geilsten von den Auftritten?
Es ist schwierig zu sagen. Es gab ein paar Songs, auf die ich mich gefreut habe, ein paar, wo ich dachte, okay, das ist jetzt aus Promo-Zwecken, zum Beispiel La Nota von Manuel Turizo, Mike Towers und Rao Alejandro war ja irgendwie, oder kam 3 Tage vorher raus oder so. Und dann war klar, dass sie da spielen werden. So. Aber ich glaube, ich fand sogar Ozunas Ding am coolsten.
Ja?
Ja, der hat, wie heißt der Song nochmal?
Ich glaube, der ein neues Ding. Ich hatte den tatsächlich auch gar nicht auf dem Schirm. Despeinada oder sowas. Wie hieß
der? Ja,
hieß
ja, also klar, Despeinada hat er gemacht mit Camilo. Aber der hat nochmal so eine, die Ballade gemacht. Der ist auch auf dem El Negritos Ojos Claros Album drauf, aber den können wir bestimmt auch nochmal einspielen, wenn ich mich daran erinnere. Ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quién soy. Tuve que pasar por mucho para llegar a donde estoy. Mataron mucho hermano y sé que un día me voy. Así que si todo lo que tengo es hoy, Diosito te doy gracias. Me has bendecido con tu gracia. Has sido luz en mi desgracia. A mí me ha protegido de este mundo que es una falacia. Fand das auf jeden Fall cool. Da kommt nämlich genau das quasi zum Tragen, was du gesagt hast. Das Bühnenbild bestand quasi nur aus LED-Wänden und mit so Kerzen, aber dann halt ne, digitalen Kerzen. Das hat halt so ein bisschen so ein kirchliches Ambiente, sagen wir mal. Und der hatte halt seine, ne, so eine abgespeckte Variante von seiner Band da. Ich glaube, es war auch der einzige Künstler, von den Billboards, der halt eine Ausnahme bekommen hat, weil du eigentlich nur mit maximal 5 Leuten inklusive Artists da auftauchen durftest. Und Ozuna hat aber gesagt, ich brauche mal ein paar mehr Plätze, weil ich mit Band spielen will.
Ja, wobei, da kann ich dir nicht zustimmen. Erinnerst du dich an den Auftritt von Sage? Relation, ja. Es war er am Flügel und hatte noch eine weibliche Gospel-Gruppe von 20 Personen hinter sich. Natürlich alle mit Masken.
Ja, das stimmt. Da weiß ich aber nicht, ob die dann quasi noch zum Staff gehören, weißt du? Oder ob die, weil, also die Künstler, die Ozuna mitgenommen hat, das waren seine Künstler. So. Der hat gesagt, okay, wenn ich die spiele, dann will ich die Band auch da haben und nicht mit einem DJ spielen. So. Was ja an sich ein cooler Anspruch ist, weil es einfach geiler klingt. Vor allen Dingen in so einem Akustik-Setting kommt das cooler irgendwie. Aber ja, vor dem Hintergrund quasi Corona ist es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, dann einfach nochmal Leute mitzunehmen. Ne?
Ja, voll. Aber jetzt, wo du das ansprichst, fand das mega interessant. Ozuna hat eine Tiny Desk-Folge mit seiner Band bekommen, wo er bei sich zu Hause sein Wohnzimmer umgebaut hat und mit seiner Band, ich glaube, das geht auch 15 oder 20 Minuten, auch halt live spielt, was auch sehr, sehr, sehr geil gewesen ist.
Ja, das stimmt, das habe ich gesehen. Ich fand es auch produktionstechnisch mega, weil du hast quasi Ozuna im Mittelpunkt, die Band außenrum, aber quasi als äußeren Kreis, wenn du die Kameraführung anguckst, checkst du einfach, dass da die Schienen gelegt worden sind, ne? Damit die Kamera halt so diese Kamerafahrt machen kann. Mm. Und er hat einfach gesagt, okay, ich nehme Geld in die Hand und mache dieses Produktionsding so fertig.
Ja, das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Wie es klingt, da kann man sich drüber streiten, aber die haben auf jeden Fall was sehr, sehr Nices draus gemacht. Vor allem auch, du siehst halt, dass räumlich auch noch so ein bisschen drauf Acht gegeben wurde, dass halt jedes Bandmitglied Abstand gehalten hat. Es sah so aus, als ob irgendwie so ein Raum in Raum gebaut worden ist. Quasi wie eine offene Küche im Wohnzimmer, wo dann sich zwei Bandmitglieder mit, ich glaube, einmal die Keys und ich glaube, der Bassist stand auch da, ich bin nicht mehr sicher. Aber das ist auf jeden Fall auch sehr geil. Bruder, das macht, also Corona macht halt tatsächlich auch ein bisschen erfinderisch zurzeit, finde ich.
Die Leute, der muss ja.
Ja. Man macht auf jeden
Fall. Also vor allen Dingen bei den Künstlern, die halt eigentlich jetzt auf Tour werden die ganze Zeit, ne?
Oh ja.
So, also klar, du kannst viel über Recording jetzt auch finanziell wahrscheinlich rausholen, weil der Fokus jetzt einfach darauf liegt. Aber eigentlich verdienst du ja auch mehr über die Touren als über deine Streams oder Platten. Gut, Platten verkaufen die wenigsten noch, ne? Aber,
naja, aber ja, du sagst es, also live ist das Geschäft, das große Geschäft, wo du halt den Löwenanteil an Kohle rausziehst und kannst.
Ja, lass uns mal ein bisschen über die Nominierung sprechen, anstatt nur über die Performances. Ich war von ein paar Kategorien nicht unbedingt überrascht. Klar, es gab auch so ein paar neue Kategorien, also für mich neu zumindest. Es gab Social Artist of the Year, da wurde gekürt, wer am krassesten auf Social Media unterwegs ist.
Ja, und der Typ, der gewonnen hat, also ich habe die Nominierungen gar nicht auf dem Schirm, aber nur mir reingezogen, wer gewonnen hat, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, Alter.
Ich glaube, es ist eine Frau, ne, die das gewonnen hat am Ende.
Ja, dann verwechsel ich das mit was anderem. Also auch eine. Was gab es noch für eine strange Kategorie?
Also ich fand super komisch, dass man jetzt versucht hat. Also gut, das waren jetzt 30 Jahre Billboard, ne? Das muss man auch irgendwie dann worshipen quasi, dass da was Besonderes kommt, aber ich fand manche Nominierungen einfach fraglich in manchen Kategorien. Mhm. Also zum Beispiel, gut, jetzt ein ganz offensichtliches Ding war, ich glaube, das hieß Latin Song of the Decade oder so, also ne, Latin Song des Jahrzehnts.
Ja, aber ich glaube, das überrascht keinen. Kein Mensch auf der ganzen Welt.
Dreimal darfst du raten, welcher Song gewonnen hat.
Ich glaube, das weiß jeder. So, egal, wen du fragst, Latin Song of the Decade. Jeder Mensch auf der ganzen Welt, selbst irgendwo im tiefsten Südostasien, wird sagen, Despacito.
Ja, stimmt.
Ich glaube, das hat keinen überrascht.
Nee, aber wir hatten da zwischenzeitlich schon mal drüber gesprochen. In welcher Kategorie hat Enrique Iglesias gewonnen?
Latin Artists of all, Best Latin Artist of All Time.
So, okay, machen wir das Fass jetzt auf oder machen wir es nicht auf?
Ja, da kannst du super viele Leute, also das, was mich halt super interessieren würde, ist, was sind denn die Gesichtspunkte, so warum kürst du jemanden, also was ist es, was dich dazu bringt zu sagen, er ist der beste Latin Artist aller Zeiten, so. Wer ist noch nominiert gewesen, weißt du das?
Müsste ich eigentlich mal reinschauen.
Vielleicht ein Ricky Martin, höchstwahrscheinlich eine Shakira.
Mhm. Vielleicht noch Daddy Yankee, wobei ich glaube, der hat mit seinen 7 oder 8 Awards, die er abgeräumt hat, eh schon genug gehabt.
Meinst du, dann hat sich das Komitee gedacht, so, ey, scheiß drauf, wir lassen den komplett einfach.
Das ist halt eine generelle Frage, ne? Also, wofür sollte es Awardshows geben und wie sollten die Kriterien für so eine Awardshow aussehen? Also klar, du kannst ein Gremium zusammensetzen aus Szenekennern, Goats, sagen wir mal, und weiß ich nicht, und Journalisten, ne, und dann irgendwie so eine Kriterienliste aufstellen.
Aber vor allem das, veröffentlichen. Ja, aber finde, ist das alles nicht sehr, sehr, sehr transparent gewesen.
Ja, das ist, keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt, wie die Latin Grammys das lösen. Die haben ja auch schon so ein paar Sachen irgendwie rausgehauen. Anuel mit Newcomer of the Year oder so. Das ist halt, denke ich mir so, okay, Anuel ist halt schon seit 2016 und vorher am Start, aber im Mainstream als quasi der neue Anuel ja auch erst seit jetzt 1-2 Jahren, aber ja, also ich weiß es nicht, ey. Es gibt bestimmt Songs, die irgendwie, oder Artists jetzt für diesen Latin Artist ever oder Best Latin Artist ever, die da meines Erachtens besser geeignet wären.
Ja, aber die Wahl wurde getroffen und Enrique Iglesias ist laut Latin Billboards 2020 der Vorzeige Latin Artist aller Zeiten. Muss man so hinnehmen, oder? Ob es einem gefällt oder nicht. Ich glaube, das ist halt so, da kann man auch so eine richtige Latin Community Stammtischrunde draus machen, wo man halt einfach so zu unter Corona-Auflagen 10 sitzt und darüber diskutiert. So. Und ich glaube, das wird eine lange, lange Nacht.
Das kann sein, ey. Aber was ich auf jeden Fall noch an diesem ganzen Format cool fand, jetzt neben den Verleihungen, die natürlich auch irgendwo Hauptteil von dem ganzen bilden, ist natürlich so eine Art Zusammenkunft. Man sieht sich nochmal, unter Abstandsregeln natürlich. Aber auch dieses ganze Rahmenprogramm, was da geschaffen worden ist. Ich habe mir mal die Interviews reingezogen. Wie die da zum Beispiel, wie heißt die? Layla so und so viel, das ist quasi die Chefin von Latin Billboard, so ungefähr. Oder Head of irgendwas. Die hat dann Interviews gemacht mit zum Beispiel, die hießen On the Rise, das waren dann so 2 Folgen. Einmal mit Jay Cortez, Lunay, Mariah und Nicki Nicole. Und eine 2. Folge mit Camilo. Camilo, wer war denn noch da? Ja, auf jeden Fall noch so 3 Artists, wo die dann drüber gesprochen haben, okay, wie läuft das für euch ab, ne? Weil die sind ja auch neu. Wie sind so eure Erfahrungen im Business, ne? Das fand ich halt voll interessant.
Okay.
Dann gab es noch so Sachen wie die Latin Power Makers oder Power Players aus Management-Perspektive. Das war dann ein Interview mit Rebecca Leon, die Lunay managt zum Beispiel, und Rosalía. Dann war Noah Assad noch da, der Manager von Bad Bunny und Geschäftsführer von Rimas, die ja auch viel so Publishing machen für ganz viele Tracks, die gerade rauskommen. die einfach über die E-Mails rauskommen. Und dem Management von unter anderem Black Eyed Peas.
Okay.
Und da sind wir halt wieder bei dem Thema, die haben so drüber gesprochen, okay, dieses ganze Kooperationsding von Ami-Artists, also ne, englischsprachigen Artists, so ist besser formuliert, und Latin-Artists in Anführungsstrichen, dass sie das halt befürworten, aber Noah Sutt hat zum Beispiel gesagt, das kann auch schnell auf die Nerven gehen, weil es dann einfach zu häufig passiert.
Ja, also ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Du hast halt natürlich den ultra-positiven Marketing-Effekt, der sich aber möglicherweise auf die Authentizität so der Künstler und der Musik an sich negativ auswirken könnte.
Ja.
Also beispielsweise, konkretes Beispiel auch jetzt, es gab noch eine Kategorie bei der Verleihung selber, ich glaube Crossover-Artist oder Crossover-Song. Nee, ich glaube, der Artist war es und Katy Perry hat quasi einen Billboard Latin Award bekommen als Crossover-Artist dafür, dass sie halt den Con Calma Remix gemacht hat oder mitgemacht hat und allerdings abgesehen davon halt gar nichts mit Latin beeinflusster Musik zu tun hat.
Das ist halt auch sowas gewesen, weil ich halt nicht verstanden habe. Also warum ist ja cool, wenn man diese Crossover-Dinger irgendwie macht, aber ich würde dann nicht dem Künstler noch einen Latin Billboard Award dafür geben, dafür, dass du eigentlich nichts Spannendes gemacht hast. Klar, du hast performt, ne?
Aber ja, genau, schwierig. Schwierig.
Aber wer waren da noch nominiert? Snow, glaube ich. DJ Snake.
Wobei DJ Snake ja schon auch im Sound sehr bewandert ist, also schon viel mehr, was die Mucke angeht, macht. Da kann ich es eher schon ein bisschen nachvollziehen.
Ja, ich glaube, es ist aber auch dem geschuldet, dass die ganzen elektronischen Sounds in Anführungsstrichen auch immer wieder so ihren Einzug finden in die Produktion, weißt du? Also angefangen mit dem Ecky-Song von Nicky Jam und Balvin, dann über Michente, dann, weißt du, diese ganzen, was hatten wir noch? Dieser Song mit Tiger und, wie heißt der noch? Tiger und Major Lazer. Boah, komme ich nicht drauf, ey, peinlich. Egal. Dann hast du noch einen Song mit noch so ein paar anderen DJ-Kollektiven halt, um einfach einen Latin-Song irgendwie rauszubringen oder weil man halt seine künstlerische Kreativität austauschen würde. Aber ob man dann unbedingt einen Latin Billboard Award dafür kriegen sollte, I don't know.
Ja, genau, da hört es dann wieder auf. Musikalisch finde ich das voll und ganz vertretbar, weil halt so beispielsweise diese Moombaton, dieses elektronische, sehr, sehr nah an vom Rhythmischen halt, vom Groove halt an Reggaeton oder Afro-Sounds dran ist. Deswegen finde ich das so voll und ganz vertretbar. Finde das auch geil persönlich. Aber wie du sagst, das mit den Auszeichnungen unter der Marke Latin Music oder Latin Music Award, weiß ich nicht, ob da sich einfach irgendwie eine neue Kategorie quasi zum Verleihen aus den Fingern gesaugt worden ist.
Ja, also die haben ja auch neben Latin, quasi der Kategorie Latin, wo viele Reggaetoneros dann gewonnen haben, natürlich auch Latin Pop zum Beispiel als eigene Sparte quasi gehabt. Dann hatten die noch Tropical.
Genau.
Da hat, glaube ich, Faruko mit Capo gewonnen.
Okay, interessant.
Von dem Song.
Weil unter Tropical, unter der Bezeichnung Tropical bei Billboard, da landen halt Sachen wie Salsa und Bachata. Deswegen wundert mich das gerade. Also beispielsweise Tropical, das war nicht mal Tropical Album of the Year, sondern Latin Album of the Year oder sogar of all time ist auch Romeo Santos mit La Formula.
Aber das finde ich wieder geil. Da muss ich wieder sagen, okay, da bin ich voll dabei.
Ja.
So, weil, also, der hat halt super viel auch für diese Kultur gemacht, ne? Klar, der hat ja eh so eine witzige Geschichte. Ist in den USA geboren, in New York aufgewachsen und aber hat halt diese Verbindung zu der Dominikanischen Republik immer gehabt, ne?
Mhm, okay.
Und hat halt, dann hatte der irgendwie so eine Bachata-Band mit 4 Leuten, die ist dann aber nicht gelaufen.
In den USA, in New York?
Ja, ich glaube schon. Okay. Und dann wurden die gesigned, dann wurden die aber wieder fallen gelassen quasi, weil die nichts verkauft haben. Und dann hat er halt dann eine Solo-Aktion gemacht. Das Problem war halt, die haben sich halt angezogen wie so Bachateros, wie die sich das halt vorgestellt haben. Wir haben halt gesagt, okay, das geht nicht, ihr könnt nicht, also hat das Label gesagt oder das Management, ihr könnt halt nicht was verkaufen, was ihr nicht seid. So, ne?
Mhm.
Und ja.
Und die haben nichts verkauft? Oder was ist das? Also, von welcher Band sprichst du jetzt?
Ich hab den Namen vergessen, ey.
Aventura?
Es gab vor Aventura, weil es, also klar, Aventura war vor Romeo Santos als Solokünstler, aber vor Aventura gab es noch eine andere Band, 4 Leuten, und daraus ist Aventura entstanden.
Ah, okay, also die Konstellation ist teilweise, hat sich geändert, aber Romeo Santos ist ja geblieben.
Ich glaube sogar, dass sich die Konstellation nicht geändert hat, sondern dass sie einfach, die hießen dann irgendwie The Four Boys oder Los Cuatro, de weiß ich nicht wo.
Okay.
Und das ist halt nicht gelaufen. Und dann gab es halt für das Projekt quasi kein Tropical Summer Tasse, haut er daraus.
Ja, gerade wo du von Tropical oder wir von Tropical Musik sprechen, also Bachata in dem Fall. Erzähl weiter, sorry.
Dann gab es halt für dieses erste Projekt irgendwie haben die keinen Fuß gefasst, und daraus ist dann Aventura geworden, und ja, aus Aventura hat dann Romeo Santos seine Solo-Alben dann gemacht, später.
Mm, mit sehr, sehr großem Erfolg. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es ist Latin Album of the Decade, was er mit Formula Volume 2 gewonnen hat, den Award.
Aber Volume 1 war ja auch schon stark, ne? Aber ich glaube, dann mit dem zweiten ist dann nochmal eins draufgesetzt worden. Wenn ich mich recht entsinne, war das dann auch das Album, wo dieses Feature mit Drake kam, wo der nicht nur quasi also Drake war ja zu dem Zeitpunkt übertrieben populär auch, ne? Wo er nicht nur geschafft hat, dann jemanden aufs Album
Drake
zu holen.
Drake ist all-time relevant, Alter. Da kann man nichts gegen sagen. Drake ist all-time relevant und all-time populär.
Da kommt der Hip-Hop-Nerd raus.
Apropos Hip-Hop, Romeo Santos hat doch auch auf dem Album einen Track mit Lil Wayne, wo er auf Englisch singt, und das ist eigentlich ein R&B-Tune, also so von den Drums und alles her, das ist R&B, was er gemacht hat. All Aboard.
Also,
geiles Ding.
Ja, also ich glaube einfach, das hat er auch in seiner Rede gesagt, die er gehalten hat, also in seiner Laudatio da, dass er halt versucht hat, im zweiten Album Dinge draufzusetzen, die man nicht von ihm erwartet hätte. Dann hat er halt angeführt, ne, dieses Drake-Ding, dann auch noch Drake dazu zu bringen, auf Spanisch zu singen, so. Diese Lil Wayne Co-op, sagen wir mal, das waren halt alles Sachen, die eigentlich untypisch waren, ne, für einen Bachatero, sagen wir mal.
Mhm.
Ja. Von den Performances, die du dir angeguckt hast, was hat dich da am meisten irgendwie beeindruckt? Also, um die Frage mal zurückzustellen.
Mhm. Also tatsächlich, wir haben ja schon, du hast ja schon Ozuna angesprochen, und vielleicht, was man noch dabei sagen musste, nach der Ballade kam noch Mamacita, was auch ein ganz cool abgerundetes Ding für die komplette Session gewesen ist. Auch wenn ich kein Fan von dem Song bin.
Dito?
Setch fand ich ganz cool, auch wegen dem Gospelchor. Also er hatte Relation performt und dann halt auf eine ganz andere Interpretation, also halt mit Gospel-Hintergründen und erstmal mit einem Piano, wobei es, glaube wirklich, die Performance war halt Playback, was nicht unbedingt schlimm ist. Aber mich am meisten beeindruckt hatte der Auftritt, den du auch schon angesprochen hattest, zu dem Song La Notta. Und zwar ganz konkret der Part von Mike Towers.
No le importa nada, sabe que despierta el deseo carnal y hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor se da sin tener que planear.
Mega, mega, mega starker Artist, Alter, mega starker Live-Künstler.
Warum hat dich das so beeindruckt?
Einfach, weil er halt, also ich persönlich bin ein Fan, ich finde Mike Towers ist im Moment, seitdem er das Album Easy Money Baby rausgebracht hat, was ich persönlich als das niceste Latin-Album der letzten Jahre kategorisieren würde, finde ich, dass er der Interessanteste. Ja, können wir auch mal drüber sprechen. finde ich halt, er ist halt ein sehr vibiger Typ, und er hat eine ganz coole Präsenz, er ist halt wie soll ich sagen, also er float übertrieben nice, er schwimmt sehr stark, er ist nicht monoton, sondern das Gegenteil von Monotonität. Und ja, okay, keine Ahnung, ihm für den Auftritt hat es ihm vielleicht auch nochmal in die Karten gespielt, dass Manuel Turizo irgendwie, ich weiß nicht, was war mit dem los? War der heiser? Hatte der
seine
Stimme? Er hatte auf jeden Fall nicht den Peak seiner Performance da hingelegt.
Also ich weiß nicht, mich hat zum Beispiel bei dem Auftritt ein bisschen gestört, sogar fast, dass Mike Towers quasi alle gedoppelt hat einfach.
Gestört sogar? Also ich meine, ja, ich fand das unterstützend, was er...
Ich fand es ein bisschen, wie sagt man, also übergriffig wäre jetzt das falsche Wort, aber ich fand es ein bisschen over the top, weißt du? Also klar, Doublen ist cool, damit du der Stimme quasi Nachdruck oder mehr Druck verleihst, so. Aber ich denke halt auch so, wenn du deinen eigenen Part schon durchrappst und danach immer am Start bist, lass den anderen Künstlern auch mal so den Raum, weißt du? Ich finde das halt ein bisschen schwierig vielleicht. Also es kann sein, wenn du sagst, man natürlich hat für dich heißer geklungen, dass sie vorher gesprochen haben von wegen, yo, doppel mich mal, weil sonst wird es zu schwach. Das kann sein, natürlich. Aber ich fand es dann irgendwann, dachte ich so, okay, cool, aber lass dir mal kurz singen, danach kannst du wieder.
Ja, okay, verstehe ich. Ich sehe den Punkt. Und ich meine, er hat ja trotzdem auch Rau Alejandro. Bruder, mir fällt gerade ein, wir haben ja Post bekommen. Uns wurde geschrieben, ey Jungs, achtet mal ein bisschen darauf, wie ihr die Künstlernamen ausspricht. So, dann sehe ich den Künstlernamen Rau Alejandro und habe keine Ahnung, wie wird Rau ausgesprochen. Also liebe Grüße, danke erstmal an die Messages, so super Feedback. Aber manchmal, wenn der Künstler in einem Song nicht selber seinen Künstlernamen ausspricht, dann finde ich das schwierig. Dann müsste man ja selber sagen, wie wird der ausgesprochen, Bruder? Ich frag dich.
Rau Alejandro.
Rau, das W ist einfach stumm, still.
Ja, ist einfach R-A-U. Ja.
Rau.
Ja.
Okay, ich habe vergessen, worüber ich sprechen wollte. Also ich finde so, ihn hat er zwar auch noch unterstützt, Mike Towers hat Rau Alejandro bei dem Auftritt auch unterstützt, aber ich finde, das hat alles harmonisiert, so klangtechnisch. So, deswegen finde ich das gar nicht so als negativen Punkt.
Ja, das, siehst du, da sind wieder Geschmäcker irgendwie unterschiedlich.
Ja, voll, finde ich auch geil.
Ich will aber noch eine Performance rausheben, bevor wir so langsam, glaube ich, auch zum Schluss kommen. Und zwar den Song, also ganz kurz zu diesem Easy Money Baby Ding und Mike Towers noch, das ist mir gerade noch eingefallen. Heute ist La Diosa Remix rausgekommen mit Anuel und
Nati Natasha. Heute? Also heute an einem Donnerstag? Strange.
Gestern auf heute.
Okay, interessant. Muss ich gleich mal reinhören. Bin ich gespannt. Geil.
Ach so, genau. Ja, der Auftritt von Pitbull, Wisin Yandel und El Alfa. Mhm. Fand ich nice, den Song. Das ist ein Remix. Und ich bin zwar kein Pitbull-Fan, aber ich fand diese El Alfa und Wisin Yandel-Kombination krank einfach. Mhm. Weil das ist einfach so ein krass energetisches Duo, da gibt's halt nur auf die Fresse. Donde tú quieras nos vemos, nos vemos, nos vemos. A donde quieras nos vamos, nos vamos, nos vemos. Aquí sobre el dinero, dinero, dinero. Nosotros no la buscamos. Und auch bei dem El Alfa, bei dem krassen Dembow-Teil, dann haut El Alfa auch irgendwie so eine Line raus. Es geht die ganze Zeit, sein Part ist dinero, dinero, dinero. Von wegen, der ist halt arm gewesen, ist jetzt Millionär. Und dann meinte er so, yo, keiner wollte den Dembow hören, aber ich habe den jetzt weltweit bekannt gemacht. Dachte mir so, okay, stimmt. Also, weil mit El Alphas Dingern, da ist Dembow nochmal auf die Karte gedrückt worden, so, ne?
Ja.
Aber, und da beim Thema Doppeln, da können wir auch kurz drauf eingehen, wenn Wisin doppelt, Alter, das ist so heftig einfach. Oder so diese Shouts macht, ne, und anfeuert, so, das ist halt krank. So, der steht in der Mitte, performt, dann hörst du so, yo, yo, so die ganze Zeit, aber geil im Takt, und er zieht das einfach durch mit so einer Energie, das ist so krass.
Okay, ja, das stimmt, das ist heftig. Und das, was du gerade, bevor du es ausgesprochen hast, habe ich mir auch gedacht, so, boah, das ist ein unfassbar krass energetisches Duo, so was da rübergebracht wird einfach, ist heftig. Und dann hast du schon gesagt, Killer.
Ja, also so, also zwei Punkte nehme ich aus dieser Performance mit raus. Punkt 1, Pitbull lebt noch. Ich dachte, der war zwischenzeitlich mal irgendwie schon in Ruhestand getreten. Und Punkt 2, krass energetisches Duo, ja. Dann gab es nebenbei, neben diesen Hauptperformances, noch so kleinere Dinger. Von Guayna zum Beispiel, so ein 20-Minuten-Set. Mike Towers hat, glaube ich, auch nochmal so ein 20-Minuten-Set gemacht. Rau Alejandro hat auch eins gemacht mit Alex Sensation als DJ. Das waren halt alles so, ja, so wie ich mir so Club-Shows irgendwie vorstelle, weißt du? Mit DJ hinten. Und dann einfach, ja, auch viele, das ist mir auch aufgefallen, viele von den Performances war dieses, wie heißt das, vielleicht kannst du mich da korrigieren, Over the Track, also das quasi, oder die Art vom Singen, wenn der Over the Track, das heißt, der Song läuft quasi und da wird quasi drüber gesungen, da gibt es einen Fachausdruck, den ich jetzt nicht parat habe. Auf jeden Fall habe ich manchmal das Gefühl gehabt, das war zu wenig, also generell zu wenig live gesungen.
Ja. Ich hatte das erstmal im, also auch auf dem Schirm, weil ich die ersten Songs, die ich gesehen habe, also von den Awards, von der Awardshow, quasi zum Beispiel Setch, die waren alle irgendwie Playback, deswegen hatte ich zuerst die Vermutung, okay, möglicherweise dürfen die Künstler aufgrund Corona gar nicht wirklich live singen, irgendwie wegen Aerosolen oder keine Ahnung, aber im Endeffekt gab es ja doch auch wirkliche, weiß ich nicht, also wirkliche Live-Performances.
Aber ist das dann, weil man sich denkt, okay, ist gerade zu viel Unbekannt, wir wollen es einfach nicht versauen? Also unbekannt im Sinne von, okay, ist keine gewohnte Umgebung, ne? Klar, ist eine Bühne, aber sind nicht die gewohnten Voraussetzungen. Aber es gibt halt auch wieder Künstler, die sagen, nee, ich mach's einfach, ne? Also ich glaube auch, alle hatten Open Mic, also alle konnten halt singen, wenn sie Bock hatten, so, aber mussten halt nicht unbedingt.
Mhm. Naja. Genau. Wer war denn der Top-Abräumer der Awardshow?
War das mit Bunny mit 8 Stück oder Daddy Yankee mit 7?
8 und 7. Ja, Daddy Yankee war ja vor allem Con Calma, der so super viel Sachen abgeräumt hatte. Irgendwie Hot ja. Latin of the Year, Airplay Song of the Year, Digital Song of the Year, Streaming Song of the Year, Latin Rhythm Song of the Year.
Ja.
Keine Ahnung.
Ich glaube, am Ende hat Bad Bunny gewonnen. Es wird langsam langweilig. So, der räumt halt gerade alles ab. hat jetzt auch wieder eine neue Kooperation mit Cheetos rausgebracht oder ist gerade am Start, die zu drehen.
Cheetos, okay.
Das ja, mit, ja, mit Chips, den Chips. Oder? Naja. Ich weiß auch nicht, Alter, der ist gerade auf anderem Level unterwegs.
Ja, ja. Alles mitnehmen, ja. Krass. Ja, da frage ich mich bei solchen Künstlern, so wie Bad Bunny und Daddy Yankee als Veranstalter von so einer Awardshow, warum setzt du die beiden nicht eigentlich direkt in die erste Reihe, sodass die halt, dass der Weg zum Pult einfach übertrieben kurz ist, weil die sowieso oft aufstehen müssen?
Aber das muss ich sagen, das fand ich angenehm. Also zum Beispiel Luis Fonsi und Daddy Yankee, die saßen quasi nebeneinander, erste Reihe, weil die auch dann, ne, nach vorne treten mussten und so. Aber ich finde das, also so wie das Studio quasi gebaut war, fand ich es viel angenehmer, als mit immer diese irgendwie 5 Minuten langen Wege von einer Ecke auf die Bühne anzugucken. So.
Okay. Also
du wirst aufgerufen, gehst nach vorne, machst dann eine Laudatio und dann ist gut.
Ja, das stimmt, unter sachlichen Gesichtspunkten. Aber überleg mal, wie es bei einer normalen Awardshow ist, wo du 5 Minuten brauchst bis zum Pult. Aber der Saal ist voll, du kriegst übertrieben viel Applaus, Standing Ovations und du genießt das als Artist ja natürlich auch, diesen Weg, diese 5 Minuten. So.
Ja, aber beim 7. Mal wird es dann anstrengend.
Ey. Ja, Daddy Yankee. Ich habe mir tatsächlich so, als die Billboards vorbei waren, habe ich mir reingezogen, Daddy Yankee, wie viele Awards hat der Typ eigentlich schon so in seiner Lifetime mitgenommen? So? Und dann habe ich gelesen, 450 Nominierungen und davon 150 Awards, die er hat. Und ich glaube, da waren die Billboards, die jetzigen 8 oder 7, noch gar nicht mit dabei.
Ich hab auch eine Story gesehen von Rafi Pina, der für den quasi den Instagram-Account gemacht hat an dem Tag und meinte so, yo, wo stellst du die ganzen Awards eigentlich hin? und dann hat Daddy Yankee so gelacht und Rafi Pina meinte so, yo, ich hab mal ein bisschen Platz. Meinte er, ja, nee, die kommen bei mir. Und dann meinte er, ja, aber in welches Haus denn? Miami, Dominikanische Republik oder doch woanders? Meinte er, och, da hat er nur gelacht.
Oh Mann, ja.
Also das ist wirklich First World Problem, wenn du zu viele Awards hast, um die unterzubringen.
Ja, das ist der Inbegriff von First World Problem. So, ey, wir brauchen eine neue Wohnung, wo wir die Awards reinstellen, so.
Geil. Schlimm, schlimm, ey.
Was mich gewundert hat, und vielleicht kannst du mir das beantworten, wenn man die Awards und die Kategorien sich anschaut, dann ist bei den Billboards sehr stark Musik aus Mexiko im Vordergrund gewesen. Also du hast Kategorien Regional Song of the Year Mexiko, Regional Album und also ich weiß nicht wie viele, aber ich glaube 5 Kategorien tatsächlich für rein mexikanische. Woran liegt das? Warum?
Warum die zu den letzten Billboards zählen?
Nee, das glaube ich, also ich meine, warum du ausgerechnet ein Land wie Mexiko im Gegensatz zu anderen Ländern nochmal ausklammerst. Also du hast ja jetzt nicht irgendwie noch, keine Ahnung, ein anderes Land aus, meinetwegen Mittelamerika, wo du sagst, jetzt speziell aus, weiß ich nicht, Alter, keine Ahnung, Puerto Rico.
Costa Rica.
Oder Costa Rica Album des Jahres, so gibt's nicht.
Also ich glaube, ich weiß warum. Also ich glaube, das beantwortet auch so ein bisschen meine Frage, die ich dir gerade gestellt hatte. Punkt 1 ist, die sind halt bei den ganzen bin ich Latino oder bin ich nicht Latino Identifikationsgeschichte immer ein bisschen hinten dran und so die Überlegung, okay, gehören die jetzt zu uns oder nicht?
Mhm.
Aber die gehören zu uns dann in dem Kontext. Aber die hätten halt wahrscheinlich, also weil die halt auch einen eigenen Style von Mucke haben, keine Ahnung. Das ist für mich wie so, ich will jetzt nicht Country mit mexikanischer Volksmusik vergleichen, so, oder, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen näher bringt. Du hattest ja dieses Tropical-Ding. Ich glaube einfach, weil es nochmal ein anderer Sound ist.
Mhm.
Und du den nicht in die anderen Kategorien reinpressen willst. Und weil es halt jetzt gerade so viele mexikanische Künstler, auch neue, wie heißt der, Nathanael Cano heißt er, glaube ich, so ein ganz junger.
Mit Bad Bunny.
Ganz junger, der auch. Ja, mit Bad Bunny hat er einen gemacht, mit Lenny Tavares Der schreibt auch mit Lenny Tavares zusammen. Genau. Ja, ich glaube einfach deswegen, weil du so, also du, überleg mal, wenn du den in eine Kategorie packst mit Best Latin Song of the Year, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Song gewinnt?
Okay, du meinst im Sinne von Künstlern und dieser besonderen Musikrichtung.
Das Problem ist...
Ja, aber dann kann man ja auch sagen, weiß ich nicht, man hat noch Cumbia oder gab es Cumbia beispielsweise als, oder fällt Cumbia dann immer noch unter Tropical oder gibt es eine eigene Kategorie für so eine Award?
Ich glaube, das fällt dann unter Tropical. Oder die haben ihre eigenen Sachen, wie es gibt ja auch Country Awards, die haben ja auch ihre eigenen Sachen. Aber ich glaube einfach, also dass du dem, wie sagt man, du willst dem Respekt zollen, dass die halt gerade so krass auf dem Vormarsch sind. Aber du könntest wahrscheinlich nicht rechtfertigen, wenn du die zwar nominierst, aber dann einfach aufgrund der Popularität nicht gewinnen würden. Das wäre so, als würdest du quasi diese Tropical-Kategorie in die Latin, einfach in eine Latin-Kategorie zusammenpacken, ne? Was zwar geht, aber du hast halt da auch wieder unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Kriterien wahrscheinlich.
Okay. Ja, ist nachvollziehbar, kann ich mir ganz gut vorstellen. Möglicherweise auch wegen zusätzlichen Einschaltquoten, Identifikation
aus Mexiko.
Aus Mexiko, weil du halt eine unfassbar große Bevölkerung dort noch hast.
Aber dasselbe hast du auch mit Künstlern, die wurden nicht verliehen, glaube ich, als Award, aber die sind auch aufgetreten. Das hieß dann irgendwie der neue Sound von den Kanaren, so ungefähr übersetzt.
Kanaren, okay.
Ja, dann haben die halt nochmal Songs gebracht, ne? Und dann, wenn man über Kanaren spricht und über Spanien, musst du auch über das Salia nochmal sprechen und dann sagen, okay, ist das jetzt Latin oder ist das nicht Latin? Klar, kommt aus Spanien so, aber macht halt gerade ziemlich viel Reggaeton-Sound auch. Ich glaube, das kann man so oder so argumentieren, aber es wäre halt auch ein Skandal, wenn du, nur weil jetzt Rosalía eigentlich Flamenco-inspired ist, dann eine Kategorie macht und das die einzige Nominierte ist quasi und dann da alles abräumt, obwohl die zum Beispiel bei dem Relation-Remix mit dabei war, weißt du? Also,
auch, ja, einen coolen Part auch hatte. Ja, ja, aber ich glaube, das ist, also da könnte man auch echt mal drüber philosophieren, so. Da haben wir wieder das Ding, was wir irgendwie in fast jeder Folge haben. So, wo sind die Grenzen? Wie sehr verschwimmen die Grenzen? So, wie sehr kann man überhaupt noch kategorisieren?
Ich glaube, am Ende des Tages muss man einfach festhalten, dass es gar nicht so wichtig ist, Grenzen zu setzen. So.
Ja, sehr schön gesagt.
Aber die Problematik sind halt dann diese Awardshows, die halt wieder versuchen, etwas zu kategorisieren, was super schwierig ist. Ja. Deswegen ist das, glaube ich, auch so Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite ist das eine Pflichtveranstaltung für jeden Künstler. Du musst dich da blicken lassen, so ungefähr. Gehört halt zum Beruf dazu. Ist eine gute Promo-Plattform auch. Und du kannst dir irgendwie, Selbstbestätigung, wie heißt dieses Wort denn? Bestätigung einfach holen von einem externen, in Anführungsstrichen externen Award-Vergeber. Aber ist halt auch wieder die Frage, inwieweit man sowas unterstützt, weil das halt wieder versucht, irgendwie eventuell einen Keil zwischen dieses ganze Musikding zu treiben. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist einfach ein Thema, da müsste man wahrscheinlich mal mit der Jury drüber sprechen. Da fließt bestimmt aber auch viel Geld, warum das wichtig ist, dann vielleicht eine Kategorie noch zu schaffen. Oder vielleicht nochmal extra.
Möglicherweise auch teils politische Aspekte, wie jetzt dieses Thema. Ich meine, Las Vegas Billboard ist ein US-amerikanisches Unternehmen, Mexiko, ne, das sind ja auch so ein paar Sachen, die da möglicherweise sogar politisch im Hintergrund.
Das kann schon sein, aber ich glaube, wir werden es nie wissen, außer wir reden mit dem Gremium.
Ja, das Ding ist, unser Ding ist ja sowieso nicht, wir suchen ja nicht immer nach Zielen oder wir wollen ja nicht immer etwas, einen Erfolg oder sowas haben, sondern wir wollen ja immer nur Dinge ansprechen und möglicherweise auch ein bisschen Gesprächsstoff und Dinge liefern, wo man halt sich selber Gedanken drüber machen kann, ein bisschen Awareness. Ich glaube, wir müssen gar nicht so die Antwort haben.
Da gibt es andere Leute, die sich darüber Gedanken machen wahrscheinlich, ja, das stimmt.
Ja. Na, auf jeden Fall, das Despacito ist der Song des Jahrzehnts, Bruder.
Ich bin so froh, dass die Clubs gerade zu haben und wir den nicht deswegen hören müssen.
Ja, geil. Bruder, es war ein sehr schönes Gespräch bis jetzt.
Finde ich auch. Ich glaube, man kann es sogar dabei belassen und einen Schlussstrich ziehen.
Das finde ich gut, weil ich bekomme Hunger. Ich bekomme echt Hunger.
Ich auch. Dann lassen wir die Zuhörer mal mit einem brummenden Magen und wir essen.
Alles Was klar. Hältst du davon? Finde ich sehr geil.
Bis dahin, Bro.
Bis dann, mach's gut. Liebe.